Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Die Situation ist die, Paulus ist in Gefangenschaft, wir wissen nicht, wo er gefangen ist, da sind die Ausleger sich auch nicht so einig. Aber auch, dass der Brief direkt an die Gemeinde zu Ephesus gerichtet war oder vielleicht auch noch andere Gemeinden betroffen waren, wissen wir auch nicht genau, denn neben der Gemeinde Ephesus und Laodicea gab es sicherlich auch noch andere Gemeinden, die in der Nähe waren. Wir finden hier in diesem Brief keine persönlichen Grüße an alte Bekannte, Gemeinschaft, Erfahrungen, die sie miteinander gemacht haben, persönliche Erlebnisse, nichts dergleichen. Aber trotzdem, in seiner Situation, in der Paulus war, hat er etwas von dieser Gemeinde erfahren. Und das bringt ihn dazu, eine ganze Reihe interessanter Aussagen zu machen. Vor allem führt ihn das ins Gebet. Ja, schon in den ersten Versen dieses Kapitels haben wir einen Lobpreis an Gott, ein Triumphlied von dem unermesslichen Reichtum der Gnade Gottes. Jetzt in diesen Versen, die ich vorgelesen habe und die auch hier vorne stehen, finden wir den Abschluss dieses Lobpreises in Dank und Fürbitte. Okay, vorhin wurde der Begriff Dank nicht genannt, aber ich denke, dass wir trotzdem dankbar sind für unsere Gemeinde. Oder warum empfinden wir eventuell auch keinen Dank für unsere Gemeinde? Danken wir überhaupt für unsere Gemeinde und für die Gemeinde? Und wenn wir es nicht tun, warum nicht? Nehmen wir uns Zeit dazu, für die Gemeinde zu danken im Gebet? Nun, es gibt ganz gute Möglichkeiten, das zu tun. Ich möchte euch herzlich einladen, das auch mit wahrzunehmen. An jedem Mittwoch in der Woche treffen wir uns hier um 19 Uhr, um miteinander zu beten, miteinander zu danken für die Liebe Gottes, für das, was wir auch ganz persönlich erfahren haben und auch als Gemeinde erfahren. Wir beten für unseren Pastor, den Vorstand, für die Mitarbeiter, die unterschiedlichen Arbeitsgruppen, für unser Lobpreisteam und auch für die missionarischen Aktionen, die leider so sehr eingeschränkt sind in dieser Zeit. Ganz besonders denken wir auch an unsere alten und kranken Geschwister. Und was uns sonst noch so auf dem Herzen liegt, bringen wir unserem Herrn. Nun, ihr kennt meinen Spruch, ich will ihn trotzdem sagen. Gebet ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Gebet. Ich möchte euch motivieren und einladen, das wirklich wahrzunehmen. Paulus denkt an die Gemeinde hier. Paulus denkt an die Gemeinde und das führt ihm zum Dank. Zuerst dankt er für ihren Glauben. Anscheinend gehört das zu diesem Wesenszug zu Paulus. Er ist in Gefangenschaft und er dankt. Er klagt nicht um seine Situation. Und ich habe gelesen, wohl in anderen Briefen um diese Zeit von Paulus, ja, da haben die Leute geklagt über ihre Situation. Aber Paulus Und Silas, und das lesen wir auch an einer anderen Stelle, waren ja schon einmal im Gefängnis und sangen und priesen Gott trotz ihrer Situation, in der sie waren, die alles andere als positiv war. Das Zweite, wofür er dankt, ist ihre Liebe zu allen Heiligen. Nun, ich denke, damals gab es noch nicht so viele Gruppierungen von Kirche und Gemeinde wie in unserer heutigen Zeit, aber Juden und Nichtjuden und Heiden, die waren sich auch nicht so grün. Und da finden wir auch einige Bibelstellen im Neuen Testament. Und wenn wir das auf uns übertragen, dann sind sicherlich alle Heiligen der freien Freikirche gemeint, oder? Oder auch Liebe zu den Nicht-Charismatikern, Liebe zu den Katholiken, Liebe zu den Evangelikalen oder zu den Protestanten. Und auch da gibt es Heilige, auch wenn der Papst sie nicht heilig gesprochen hat, aber auch sie sind heilig und wir dürfen heilig sein. Können wir sie so akzeptieren, wie sie sind, obwohl sie so anders sind und anders denken vielfach? Oder akzeptieren wir sie nur, wenn sie auch unseren entsprechenden Stallgeruch annehmen und unsere Art und Weise, in der wir leben, miteinander feiern und miteinander leben und Gott dienen? Ja, und dann gibt es ja noch diese Liebe zu den sonderbaren Heiligen. Okay, da gibt es sicherlich auch den einen und anderen in unserer Gemeinde. Aus dem Dank kommt er zur Fürbitte. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. In der Studienbibel von Fritz Rienecker wird übersetzt: Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch Geisteswirkungen der Weisheit und Offenbarung, ihn zu erkennen und immer besser kennenzulernen. Zuerst geht es Paulus um Gott und Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt seines Denkens, auch in seiner Gefangenschaft. Gott soll in dem Lieben der Gemeinde und eines jeden Einzelnen, der zu dieser Gemeinde gehört und auch zu unserer Gemeinde, groß werden. Wir sollen nicht mehr von jedem Wind der Lehre hin und her geweht werden und geworfen werden. Und das kann letztlich nur dann geschehen, wenn wir Gott wirklich kennenlernen und wenn wir sein Wort lesen und uns damit auseinandersetzen und wir wissen, wie Gott es meint mit uns und mit seiner Gemeinde. Und deshalb muss uns auch der Geist Gottes den Willen des Vaters und sein Wesen offenbaren, deutlich machen. Wir müssen wissen und erfahren, dass es bei ihm Hoffnung und Frieden gibt, die Fülle und Freude, die Fülle gibt. Da ist Geborgenheit und Zuversicht. Da gibt es, so wie wir, zumindest denke ich mal, die so in meinem Alter sind, diese alten Lieder, dieses alte Kirchenlied, Freude in allem Leide. Das gibt es. Trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Probleme, die Gewissheit, Gott Jesus, der Heilige Geist, ist in mir, Teil von mir. Und ich denke, dass viele von uns schon etwas von dieser Herrlichkeit und Herrschaft Gottes in ihrem Leben erfahren haben. Ganz dramatisch war es bei Stephanus, als er gesteinigt wurde, als es um sein Leben ging. Er Schmerzen empfand und empfing und die Herrlichkeit Gottes schaute. Eine Vision empfangen von Gott. Aber das muss nicht immer so dramatisch geschehen, diese Offenbarung Gottes unter uns und auch so existenziell. Es geht schon da, wenn wir es vielleicht erfahren, dass Gott uns aus Situationen herausführt. Situationen, die alles andere als positiv sind oder waren, die bedrohlich waren. Wir menschlich vielleicht auch keinen Ausweg sahen und Gott doch eine Tür geöffnet hat, durch die wir gehen konnten und gehen durften. Dass Gott uns Kraft, Zuversicht, Durchhaltevermögen geschenkt hat und Glauben geschenkt hat, einfach in dieser Schwierigkeit Stille zu halten, bei ihm zu bleiben, so wie es im Psalm 23 ausgedrückt wird. Und ich denke, wir alle kennen diesen Psalm, wir hindurchgeführt werden durch die Todesschatten des Tals. Und vor allem, wir wissen, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Aber wir lernen Gott nur kennen durch den Geist der Weisheit und Erkenntnis oder durch Geisteswirkungen der Weisheit und Offenbarung. Es geht da bei Paulus nicht um einen neuen Geistempfang, den kann er ja voraussetzen bei den Menschen, die sich für Jesus Christus entschieden haben. Die Geisteswirkungen, um die Paulus bittet, sind Lebensweisheit, Lebensweisheiten, hinzukommende Offenbarungen. Das heißt, Gott enthüllt etwas die Situation, in der wir stehen. Er schenkt Erkenntnisse oder Aussagen der Bibel werden in ein neues Licht hineingestellt. Es kommt zu tieferen Erkenntnissen des Willens Gottes und Erkenntnisse über uns selbst. Und da geht es primär nicht darum, theologisches Wissen anzuhäufen, die wir durch Belehrung oder dadurch vielleicht erworben haben, weil wir viel gelesen haben. Nein, es geht um Weisheit und Erkenntnis, die aus der Begegnung mit Gott, die aus der Begegnung mit Jesus Christus und durch das Wirken des Heiligen Geistes gewonnen werden. Und da kann es sein, dass unsere Lebensbezüge, in die wir gestellt sind, sich auf einmal in ganz anderem Licht zeigen und Dinge erhellen. In einem Buch von A.W. Tozer, verändert in sein Bild, eigentlich ein Andachtsbuch, ich hatte das nicht als Andachtsbuch gekauft, aber trotzdem kann ich es sehr empfehlen, fand ich unter der Überschrift traurig aber wahr, dass viele Christen Gott nur vom Hörensagen kennen. Er schreibt, ist dir klar, dass es heute viele in der Gemeinde gibt, die wohl die Sprache der Christen sprechen, aber Gott nur vom Hörensagen kennen? Die meisten von ihnen haben einige Bücher über Gott gelesen. Sie haben einige Reflexe des göttlichen Lichtes wahrgenommen. Sie mögen auch so etwas wie ein schwaches Echo göttlichen Redens gehört haben, doch ihre persönliche Gotteserfahrung und Erkenntnis ist sehr mager. Und dann beschreibt er noch, dass diese Christen viele Aktivitäten auch haben. Sie gehen in den Gottesdienst. Sie singen vielleicht auch im Chor mit. Und hier und da sind sie vielleicht auch sozial engagiert. Dankeschön. Sie sind vielleicht auch für andere eine fromme Stütze, aber letztlich ist das zu wenig. Und es geht auch heute Morgen nicht um Erkenntnis und Wissen um seiner selbst willen. Auch nicht darum, letztlich den Gottesdienst gesegnet zu verlassen oder die Predigt zu Hause gesegnet auszuschalten am Fernseher. Es geht nicht darum, gesegnet zu sein, nach Hause zu kommen und alles bleibt so, wie es ist. sondern es geht darum, innerlich und äußerlich verändert zu werden, verwandelt zu werden in das Bild Jesu. Verwandelt zu werden in seine Art von Geduld. Und er letztlich auch ein Teil meines Lebens wird, dass seine Liebe mich verändert in einer Weise, wie ich es vielleicht nie für möglich gehalten hätte. Denn darum geht es letztlich, dass wir zum Dienst zugerüstet werden, dass wir herauskommen aus der Krabbelgruppe der Gemeinde. Ich weiß von mir selbst, es ist schön, sich bedienen zu lassen und versorgt zu werden. Aber ich denke mal, auch das ist innerhalb auch der Gemeinde für ein bestimmter Zeitabschnitt unseres Lebens. Wir dürfen alle die Stadien eines Kindes durchlaufen, erwachsen zu werden, zunehmen an Reife. Aber es muss auch Wachstum geben, dass wir aus dem Stadium des Kindes herauskommen, wenn wir gesund sind. Die Wünsche und Bitten des Paulus gehen weiter. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Das ist der Wunsch von Paulus. In der Bibel ist das Herz ein ganz normales Körperorgan, aber es ist der Sitz des geistigen und seelischen Lebens eines Menschen. Im Sprachgebrauch der Bibel ist das Herz Zentrum des Denkens, Wollens und Fühlens des Menschen und das, was ihn zum Menschen im Gegenüber zu Gott macht, als Person. Mit den Augen sehen wir, mit den Ohren hören wir und mit dem Herzen erkennen wir. Auf das Herz muss der Mensch achten. In den Sprüchen Salomos heißt es, Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und Jesus beschreibt, wozu dieses Herz alles fähig ist, in Matthäus 15, Vers 19. Aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Und deshalb muss dieses Herz erneuert werden. Ein für alle Mal brauchen wir ein neues Herz. Und wir bekommen es, wenn wir uns Jesus zuwenden und unser Leben unter die Herrschaft Jesu stellen. Und ihn bitten, uns ein neues Herz zu geben. Aber das ist nur der Anfang. Da bedarf es der permanenten Reinigung dieses Herzens und auch der Erneuerung dieses Herzens. In seinem Leben hier auf Erden hat Jesus ein Beispiel gegeben, wie das neue Herz beschaffen ist. Und an einer Stelle im Neuen Testament, wo von dem Herzen Jesu die Rede ist, heißt es in Matthäus 11, Vers 29, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und in den Seligpreisungen preist Jesus die glücklich, die reinen Herzens sind. In unserer deutschen Sprache versteht man unter dem Herz im übertragenen Sinne den Sitz des Gefühlslebens. Da gibt es die Herzensangst, die Herzenslust, herzergreifend, herzerquickend. Und wir sehen, wie dieser Begriff mit den Gefühlen bestimmt ist. Ein herzloser Mensch ist ohne Mitgefühl. Aber auch der Wille und der Charakter stehen in Beziehung zum Herz. Herzenswunsch, Herzensgüte unter anderem. Und im Gegensatz dazu, zum biblischen Sprachgebrauch, steht das Herz in keinem Zusammenhang mit dem Erkennen. Bei vielen Christen kommt es dann zu diesem Gegensatz zwischen Herz und Kopf, dem Verstand, wo sich das Denken vollzieht. Aber zum biblischen Verständnis gehört alles zusammen. Glauben und Denken, Hingabe an Gott und Betätigung der Vernunft. Das sind keine Gegensätze, sondern gehören organisch zusammen. Erleuchte die Augen eures Herzens, dass Licht und Klarheit da hineinkommt, in unser Denken, Fühlen und Wollen. Aber wozu soll das denn alles führen? Damit ihr erkennt, erstens, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Zweitens, damit ihr erkennt, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und drittens, damit ihr erkennt, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Die Hoffnung seiner Berufung. Ich denke, das hat Paulus selbst erfahren in all den Notsituationen, in die er durchleben musste, dass Hoffnung nicht solch eine unklare Sehnsucht, sondern eine felsenfeste Gewissheit ist. Und Gewissheit blieb in seinem Leben. Diese Hoffnung gibt Kraft, schenkt Trost und Frieden, trotz aller Entbehrung. Und die Paulus und vielleicht auch wir durchleben, dass wir durchkommen werden in diesem Leben, Glauben zu halten, wirklich dabei zu bleiben. Aber mit dieser Hoffnung ist auch gemeint, dass wir einmal im Gericht Gottes nicht verurteilt werden, sondern wir werden freigesprochen. Wir sind erlöst. Wir sind gerettet. Und diese Hoffnung gründet sich auch darauf, mit einer neuen Leiblichkeit aufzuerstehen und ewiges Leben zu haben. Dass wir die Herrlichkeit Gottes nicht nur sehen werden, sondern ihrer teilhaftig werden. Zweitens, Reichtum der Herrlichkeit seines Erbens. Ein Säugling versteht noch nichts davon, wenn der Vater Millionär ist und was es heißt, Erbe zu sein, Erbe des Vaters zu sein. Aber je älter er wird, umso mehr wird er verstehen und begreifen, was es mit diesem Erbe auf sich hat und was dieses Erbe bedeutet. Wir sind Erben, Herrlichkeitserben. Und dieses Erbteil ist in erster Linie, dass wir zum Lob Gottes leben dürfen. Epheser 1, Vers 11. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit werden und seien. Und dieses Erbteil haben wir schon jetzt, auch wenn es auf dieser Erde noch in Unvollkommenheit ist. Aber es wird bei Gott in der Ewigkeit zur Vollendung gelangen. Diesem Herrlichkeitserben ist ein Herrlichkeitsreichtum zu eigen, der weit über all unser Denken hinausgeht. Dabei in der Natur sehen wir in dem Mikrokosmos und in dem Makrokosmos, wie wunderbar Gott diese Welt geschaffen hat. Das finden wir dann auch in 1. Korinther 2, Vers 9. Denn was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das hat Gott Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ich weiß nicht, welches Bild ihr dann habt in der Herrlichkeit bei Gott. Ich habe dieses Bild, dass wir da irgendwo auf einer Wolke sitzen mit so einer Harfe und singen. Sehr einfach. Ein Gott, der so ist, der kreativ war auf dieser Erde, diese Herrlichkeit geschaffen hat, wird eine Herrlichkeit schaffen, die noch weit über das hinausgeht, was wir hier auf dieser Erde erleben und erfahren an Schönheit. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es übersteigt mein Denken und sicherlich auch euer Denken. Aber es wird herrlich sein. Es wird schöner sein als das, was wir hier auf dieser Erde erleben. Und es wird nicht nur ein Sitzen auf Wolken sein und ein Singen und Loben Gottes. Es wird herrlich sein. Und drittens, die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden. Die Kraft, die Jesus aus dem Grab herausgeholt hat und die Kraft, die Jesus an die Seite Gottes setzte, wird auch uns aus dem Grab aufstehen lassen. Und auch jetzt haben wir schon Anteil an dieser Kraft. Ich denke und hoffe und bete, dass wir das erfahren, dass diese Kraft, diese seine Kraft immer wieder uns bestärkt, motiviert, Kraft gibt, im Alltag zu sein. Wir haben Anteil an der himmlischen Welt. So wunderbar und so sehr wir uns das nicht vorstellen können. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Und ich denke, ein Stück weit dürfen wir auch hier schon, jetzt in dieser Zeit, erfahren von dieser Herrlichkeit, die Gott gibt und uns schenkt. Und zugleich wird der Glaubende durch diese Kraft gestärkt, wird bewahrt im Kampf mit den widergöttlichen Mächten, mit denen, die sich aufmachen, uns von Gott wegzuführen. Durch diese Kraft werden vom Teufel verblendete Menschen zu neuen Kreaturen. Sie werden wirklich frei. Das ist möglich. Da, wo wir uns Gott zuwenden, da, wo wir unser Herz, unser Leben an ihn ausliefern und ihn bitten, Herrscher zu sein über unserem Leben. Und wir uns abwenden, ganz bewusst, von den Mächten und Finsternissen in dieser Welt. Wir haben damit zu tun, aber Gott sei Dank, Gott schenkt uns die Kraft, frei zu werden. Er hat es deutlich gemacht in seinem Leben, an vielen Stellen im Neuen Testament, wo er Menschen freigesetzt hat, die belastet waren von der Macht Satans. Und wie sehr, und ich denke mal, das spüren wir jeden Tag, sind auch wir angefochten und werden angefochten, egal wie sehr wir versuchen, wirklich bei Jesus zu bleiben und Jesus nachzufolgen. Aber so sagt Paulus, diese Kraft kommt von Gott, ist von uns nicht verfügbar, aber ist Geschenk und Gnade vor Gott und von Gott. Was für ein außergewöhnliches Gebet, was für ein Reichtum in Gott und vor allem für seine Gemeinde. Denn Jesus ist das Haupt dieser Gemeinde. Auch unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, wie unser Verhältnis zu unserer Gemeinde im Einzelnen ist. Aber Gott ist wirklich der, der das Haupt dieser Gemeinde und seiner Gemeinde auch weltweit ist. Und was für ein Reichtum haben wir in ihm? Was für einen wunderbaren Gott gehören wir? Amen.